Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. Mai 2024. Das ist der Menk. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, grosses Wochenende für die Schweizer Musikwelt. Der ESC, der European Song Contest, ist über die Bühne gegangen und der Nemo, ein Schweizer, hat gewonnen. Ja, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
Ja, es gibt wie zwei Aspekte, der Schweizer Sieg, aber dann auch, ich habe es geschaut, weil meine Kinder das haben wollen schauen, wie man umgegangen ist mit Israel. Das finde ich, muss man auch noch ein bisschen besprechen. Also, der Nemo, du hast ein Memo dazu gemacht, ich tue es unten verlinken, der ist letztlich von der Jury gewählt worden. Er hat dort von 22, von 37 Jurys das Maximum bekommen, 12 Punkte. Vom Publikum nicht ganz so gut, dort ist er auf dem 5. Platz gewesen. Und das finde ich noch spannend, oder? Weil es ist ja eine Auseinandersetzung gelaufen zwischen diesen Jurys, die auch kritisch waren, eben auch gegenüber Israel, und letztlich auch dem Public Voting, das ganz anders war. Und was jetzt läuft, das ist so ein bisschen das politische Ausschlachten von dem Auftritt von dem Nemo. Der bezeichnet sich als non-binär. Das heisst, er weiss nicht genau, ob er eine Frau sei oder ein Mann. Und es geht darum, dass Links-Grün schon vor 2 Jahren gefordert hat, wir müssen ein drittes Geschlecht einführen für die sich nicht entscheiden wollen. Und der Bundesrat hat das Anliegen abgelehnt. Jetzt wird sich der Nemo mit dem Beat Jans treffen, um das nochmal diskutieren. Und ich muss einfach sagen, es tut mir leid. Biologisch ist es klar, der Nemo ist ein Mann. Auch wenn die Eltern ihn Nemo getauft haben, das ist latinisch und heisst auf Deutsch niemand, ich finde das nur schon das tragisch. Und ja, ich finde einfach, biologisch ist es irgendwie durch ganz klar, und darum sehe ich irgendwo durch nicht wahnsinnig viele Gründe, um das zu ändern.
Gut, gehen wir mal zuerst auf das politische Thema ein und nachher auf Israel. Erstens eben, ich meine, der Beat Jans ist natürlich jetzt, hat wahrscheinlich offene Ohren für das Anliegen. Der Nemo selber hat ja das auch jetzt noch einmal gefordert. Gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, die politische Grosswetterlage ist nicht so, dass das chancenreich wäre. Ich meine, die Verwaltung hätte das sicher schon lange wollen und haben alles probiert und sie werden jetzt mit Jans wieder probieren und Beat Jans wird wahrscheinlich sogar einen Anlauf machen. Aber letztlich ist das chancenlos. Was meinst du?
Ja, das glaube ich eigentlich auch. Wenn man etwas ändern würde, dann müsste man eigentlich aus liberaler Sicht sagen, gut, dann tun wir das Geschlecht ganz abschaffen. Also das geht der Staat ja eigentlich nicht an, was für Gen das ich habe oder wie eben, was für ein Geschlecht ich biologisch habe. Aber das würde dann bedeuten, Militärdienstpflicht für alle, Witwerrente in der AHV gibt es auch nicht mehr und irgendwelche Lohndiskriminierung existiert dann auch nicht mehr. Es geht einfach, und das Gleichstellungsbüro, das jetzt gerade frisch eine Co-Leitung bekommen hat, wir haben darüber berichtet, das kann man dann auch abschaffen. Ja, also entweder ist der Staat geschlechterblind oder nicht.
Ja, es hat ja auch für Prämiediskussionen eine Riesenfolge, oder? Also musst du dir mal vorstellen, ich meine, heute haben wir sehr unterschiedliche Prämien zwischen Mann und Frau. Aus biologischen, medizinischen Gründen, oder? Und auch das dürfen wir dann nicht mehr machen. Wir haben auch unterschiedliche Autoversicherungen. Also wir
machen das ist Privatwirtschaft.
Also ja, ich sage nochmal, aber das hätte ja überall Auswirkungen. Also ich glaube, deswegen ist das meiner Meinung nach vollkommen unrealistisch, dass man jetzt für, ich weiss nicht, wie viele tausend Leute das sind.
4'000 haben so eine Petition unterschrieben.
Eben, das sind wenig Leute. Ich meine, bei einer Bevölkerung von 9 Millionen. Ja, man kann schon alles noch ein bisschen teurer machen und komplizierter, aber ich glaube, es ist komisch, dass eine Minderheit, und zwar so eine krasse Minderheit, mit so eigentlich doch sehr weitreichenden Forderungen kommt. Irgendwo finde ich, das ist auch, irgendwo ist es ein bisschen dekadent, weil, ich meine, auch die Forderung, dass wir praktisch unseren ganzen Sprachgebrauch sollen ändern, wegen einer relativ kleinen Minderheit, auch das ist einfach, es ist unverschämt auf eine Art.
Ja, es geht natürlich kulturell um mehr. Es geht eben ums Auflösen von biologischen Worten und ums Auflösen von Fakten. Und weil dann kannst du nachher zum Klimawandel, zum Gazakrieg, zu den Eskimo irgendwo, kannst du dann behaupten, was du willst. Eben, dass sie unterdrückt sind von den Dänen oder von der Hottentor oder was auch immer. Es geht ums Auflösen von Wort.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass sie durchkommen, oder?
Nein. Nein,
jetzt auch gerade bei der Geschlechterfrage, das ist ja so, die biologischen Fakten sind so
overwhelming, oder so überwältigend, dass du eigentlich da immer in der Defensive bist, wenn du da mehr verlangst als einfach Toleranz. Und wir sind ja total tolerant. Und ich meine, eben, es ist jetzt überhaupt eigentlich kein Thema gewesen. Ich habe es ja heute im Memo auch ein bisschen so gesagt. Ich muss ehrlich sagen, es ist für die Israelin viel, viel schwieriger gewesen, aufzutreten als Vertreterin von Israel, einem in gewissen Kreisen verhassten Land, als für den Nemo, der sich als non-binär bezeichnet. Das ist ja fast eine Auszeichnung. Das braucht gar nicht mehr so wahnsinnig viel Mut. Und auch deswegen glaube ich, dass die Minderheit, die probiert, ihren Status da zu politisieren, die leben im falschen Jahrhundert. Wir sind nicht im Mittelalter, wo das echt das Problem war, oder sagen wir noch vor 30 Jahren, 40 Jahren. Wir leben nicht dort, sondern sie sind enorm gleich, sie sind überall gleichgestellt, überall gleichberechtigt. Und ob jetzt da noch gerade die Bundesverfassung das auch noch meldet, dass sie jetzt da ein anderes Geschlecht haben, ja, dann müssen wir die Bundesverfassung auch ändern, dass jeder seine Ethnizität darf eintragen oder vielleicht auch seine politische Haltung, und die kann man ja dann auch wieder ab und zu ändern. Das führt zu unendlichen Schwierigkeiten.
Der Zürcher Nationalrat Hans-Peter Portmann hat gestern auf Twitter verbreitet: Vor 40 Jahren musste ich öffentlich viel einstecken für mein Coming-out. Jüngere Generationen können heute frei leben, auch dank uns Vorkämpfer. Was jetzt abgeht, hat nichts mehr mit gleichen Rechten zu tun. Ich befürchte, dass diese Art von Gender-Extremismus uns schaden wird. Ich glaube, das schmeckt er, das spürt er ziemlich richtig.
Genau, und er ist ja eben eher als schwuler Mann. Weiss auch, dass die Gefahren heute noch immer ganz anders sind, oder? Und wir haben das eigentlich in Malmö wieder 1:1 erlebt. Und auch deswegen, das habe ich auch kritisiert, hat der Nemo auch, meiner Meinung nach, versagt in seiner Dankensrede. Weil ich meine, draussen demonstrieren die Leute, Tausende, Zehntausende von Leuten demonstrieren für Hamas. Hamas ist eine Organisation, wo Homosexuelle Todesstrafe bekommen, wo Homosexuelle ausgepeitscht werden, wo Homosexualität verboten ist. Und ausgerechnet DSC, wo ja schon etwas ist, wo wahnsinnige grosse Beliebtheit hat, gerade in schwulen Kreisen, dass ausgerechnet ESC, anstatt sich total distanzieren von solchen schwulenfeindlichen, homophoben Grüssel, nein, sie sagen dort nichts und gehen auf Israel los. Eben, du hast es gesagt, die Jurys haben sich wahnsinnig schwer da mit dem Beitrag von Israel. Sie haben auch den Text müssen ändern. Nachher hat man dann gleich dürfen auftreten als Israelin. Die gleichen Kreise tun sich schwer mit dem einzigen Land, wo Homosexuelle absolut gleichberechtigt sind. Schwule Palästinenser flüchten auf Israel und verlangen dort und kommen auch über Asyl. Sie kommen nie ein Asyl über im ganzen Nahen Osten, außer in Israel. Wie pervers ist denn das?
Ja, das ist wahnsinnig pervers. Und das ist eben letztlich die gleiche Kreise, die eben die Wahrheit auflösen wollen, die biologische Wahrheit, dass es Männer und Frauen gibt. Das sind die, die eben dann sagen, ja, da werde ich, dass ich, also die israelische Sängerin sich sozusagen gleichzeitig an Babys genozidieren in Gaza, wo sie in Malmö singt, oder? Das tut man dann einfach zusammen. Und es ist komplett absurd. Man hätte auch das können hören, das habe ich das Absurdeste gefunden. Man hätte den Ausschluss von der israelischen Delegation gefordert, weil man Russland ja auch ausgeschlossen haben, oder? Wie wenn eine selbstverteidigende Reaktion auf einen von den grusigsten und schlimmsten Terrorangriffen am 7. Oktober vom letzten Jahr das gleiche sei wie ein aus dem mehr oder weniger nichts vollbrachten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Tausend Künstler haben den Ausschluss so begründet gefordert in einer Petition. Die Eden Golan ist in Malmö ausgebaut worden, sie ist geschnitten worden. Man hat sie rund um die Uhr müssen beschützen, mit einer Polizeikarawane und Helikopter in die Halle gefahren werden für das Halbfinale, für jeweils die Rehearsals, also wo man den Auftritt geübt hat. Und eben auch der Nemo, du hast es erwähnt, die Memo hat so halb mitgemacht bei dieser Hetzjagd. Er hat einen Aufruf unterschrieben für einen Waffenstillstand, wo eben nicht drin vorkommt, wer wirklich der Aggressor ist.
Ja, aber was ich noch fast schlimmer finde beim Nemo, das mit dem Waffenstillstand, da kann man sagen, das ist ein junger Mann, kommt nicht so draus. Aber dass er nachher auch eine Flaggenparade boykottiert mit dem Hinweis, dass Israel mitmacht, das ist dann schon sehr deutlich. Und das ist einfach der gleiche Mensch, tritt auf und dankt und sagt, es gehe ihm um die Würde jedes einzelnen Menschen, seine geschlechtliche Identität, das ist ihm wichtig. Finde ich auch recht, er hat vollkommen recht und wir gönnen ihm das und wir sind auch dafür, wir sind absolut dafür, dass er jederzeit kann sagen, ich bin non-binär oder pansexuell und er hat 0,0 Nachteile zu gewärtigen. Aber dass der gleiche Mensch nachher findet, aber eine Jüdin, die dürfen wir ausschliessen, weil sie eine Jüdin ist. Weil ich meine, das Argument Israel frühere Kriege, ich meine, das ist so absurd. Dann müssen wir ja auch Ukraine ausschliessen. Man müsste Frankreich ausschliessen, wo immer wieder Krieg führt in Afrika. Man müsste unglaublich viele Länder ausschliessen, die ab und zu wieder mal einen Krieg führen. Also, es ist so fadenscheinig, es ist so scheinheilig, es ist so verlogen. Es ist ganz, ganz einfach. Wir sind im Jahr 2024 wieder so weit wie in den 30er Jahren. Dass man einfach wieder darf sagen, Juden gehören jetzt da nicht dazu, wir müssen Juden boykottieren, kauft nicht beim Juden.
Also die Antwort hat eben das Publikum gegeben. Das ist noch verrückt. Nach dem Jury-Voting war Israel auf dem 12. Platz gewesen. Israel hat dann aus dem Publikum am zweitmeisten Stimmen bekommen, nach Kroatien, und ist auf den 5. Platz vorgekumpelt. Und ich gebe es zu, ich habe zum ersten Mal auch gewotet. Und zwar hast du einfach 20 Stimmen habe ich Israel gegeben, und zwar einfach, um etwas gegen den Antisemitismus zu machen. Hat 24 Franken gekostet, gut investiertes Geld, wie ich finde. Und eben die Diskrepanz ist interessant. In 14 Ländern hat Eden Golan das Maximum von den Punkten vom Publikum bekommen und in 11 von diesen 14 aber 0 Punkte von der Jury. Und das zeigt für mich, das Publikum, und das ist auch ein schöner Gedanke gewesen am Abend, das Publikum ist nicht so antisemitisch wie der Musikbetrieb und wie der Mob von Malmö inklusive Greta Thunberg.
Ja, und vor allem auch wie die Eliten, oder? Ich meine, die Jurys, ich kann jetzt das durchaus sagen, das ist eine Art Glasspolitik, oder? Von der Musik.
Glasmusik?
Ja, Glasmusik. Und nein, es ist eben wirklich, es geht um mehr, oder? Wir sehen ja das auch bei den Universitätsstreiks und Demonstrationen, wo wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Es ist eben eine ganz kleine, elitäre Minderheit, die aber dank der Medien, dank ihren Kontakt, dank ihrer Herkunft, die meisten kommen aus gutem Haus oder aus dem Nahen Osten, also entweder Zürichberg oder Syrien, das ist etwa so die Herkunft von diesen dummen Siechen. Nein, aber das sind alles Leute, die eine absolute Minderheitsposition haben, das ist eine elitäre Position. Und es ist interessant, genau was du sagst, oder? Die Krise in Europa oder im Westen zwischen der Elite, einem Establishment, wo gewisse Prioritäten setzt, und der Basis, wo einfach die Prioritäten nicht teilt, ob jetzt das Migration ist, ob das Israel ist, ob das Klima ist, ob das auch übrigens Sozialversicherungen ist und so weiter. Diese Diskrepanz sieht man sogar an einem ESC.
Vielleicht noch ein positives Kränzchen, das ich wenden will, ist auch die European Broadcasting Union. Du erinnerst dich, das ist einmal eine Schweizerin, Ingrid Deltenre, Chefin oder Direktorin gewesen. Und die hätte ja sollen oder müssen Israel ausschliessen. Und die haben das nicht gemacht. Die haben nicht nachgegeben, oder? Obwohl eben so X-Petitionen, Demonstrationen und eben auch die Künstler selber am Abend haben gesagt, EBU, fuck off und so. Und sie haben das nicht gemacht. Und letztlich das Publikumsvoting zeigt, dass die EBU recht gehabt hat, oder? Und das ist wichtig, das ist ein Signal. Institutionen, also Regierungen, Politiker, Parlament, Unis, Rundfunkorganisationen, Verlage und so, dürfen vor dem antisemitischen Mob nicht kapitulieren.
Genau, und wir wollen jetzt noch schnell die Präsidentin, die jetzige Präsidentin, nämlich auch noch erwähnen, das ist Delphine Ernotte, eine Französin, und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, als Französin hat man auch einschlägige Erfahrungen, was die Ansprüche der Islamisten betrifft. Also ist vielleicht gar kein Zufall, dass die eben gefunden hat, wir gehen da nicht nach. Was ich vielleicht auch noch möchte erwähnen, was vielen Leuten nicht so bewusst ist. DSC ist eigentlich eine Idee gewesen von den Schweizer. Und zwar vom Marcel, jetzt muss ich ganz schnell schauen, jetzt habe ich dummerweise den Namen vergessen. Der ist SRG-Direktor, Generaldirektor gewesen. Und der hat die Idee gehabt, dass man so einen Wettbewerb, so einen European, also damals ist es natürlich schön französisch gewesen.
Genau.
Er hat natürlich geheißen Concours Eurovision de la Chanson européenne, oder? Und dann hat man das natürlich müssen auch anglifizieren. Aber die Idee ist ursprünglich von einem Schweizer gekommen, damaligen Direktor von der SRG, Marcel Besançon aus Lausanne. Besser gesagt aus Orb, also einem Wattländer, und nachher in Lausanne gelebt die ganze Zeit. Und der hat die Idee gehabt. Und das Verrückte ist, was war der Grund für die Idee? Er hat gefunden, 1956, hat er gefunden, um Europa zu versöhnen, oder? Und eine katastrophale Tiefsturz, Absturz von dem Europa wieder irgendwie zu heilen zwischen Deutschland, Frankreich, Italien. Und natürlich ist auch immer der Holocaust natürlich auch im Hintergrund gestanden. Ist eben so ein Sängerwettbewerb, wäre doch etwas Gutes, oder? Also, es ist auch deswegen traurig, was jetzt da gelaufen ist, die Protestierenden und so weiter. Es ist eigentlich eine Schande von dem, dass man das Erbe, und es ist ein gutes Schweizer Erbe, so mit Füßen getreten hat. Gut. Wenn ihr ab und zu findet, ihr müsst euch erholen. Und ihr solltet wieder einmal etwas auch für eure Gesundheit tun, dann kann ich euch nur empfehlen, jetzt gut zuzuhören. Es geht um die besten Saunas der Welt.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, wir haben eine traurige Nachricht bekommen über das Wochenende. André Simonazzi, das war der Bundesratssprecher von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ist plötzlich gestorben. Während einer Wanderung ist er anscheinend zusammengebrochen. Er war 55. Das ist nicht das Alter, wo man gerade einfach stirbt. Im Bundeshaus ist natürlich die Erschütterung gross. Auch der Bundesrat, der ja sehr eng mit dem Simonazzi natürlich zusammengeschafft hat, der ist bei jeder Bundesratssitzung dabei, führt Protokoll und so weiter. Dominik, was sind da die wichtigsten Reaktionen?
Ja, das ist ein wahnsinniger Schock für alle gewesen, auch ich. Es tut mir wahnsinnig leid, auch für die Angehörigen. Das ist wirklich, ja, da geht jemand verloren, der 15 Jahre lang auch meine Arbeit wahnsinnig geprägt hat. Er ist immer, und das schreibt der Bundesrat gut, er ist eigentlich immer ein Staatsdiener gewesen mit Hut und Haar. Er hat den Informationsauftrag, den er hatte, sehr gut gemacht. Ich habe auch noch einen Nachruf gelesen von Moritz Leuenberger. Dort betont er, dass er eben manchmal dabei auch recht weit gegangen ist. Er muss also offenbar jemanden am Bundesrat gesagt haben, schaut, das, was ihr jetzt beschliessen wollt, das kann man eigentlich nicht kommunizieren. Tönt doch etwas Besseres beschliessen. Und das ist ein bisschen, und das sei erlaubt, wenn die Latiner gesagt haben, über Tote tut man nichts Schlechtes erzählen. Er ist natürlich immer wieder sehr weit gegangen. Auch gegenüber uns Journalisten. Also, und etwas muss ich sagen, weil das wirklich bis heute eine schwierige Geschichte ist. In der Corona-Zeit hat man die persönlichen Gespräche zwischen Bundesräten und Journalisten im Nachgang zu Medienkonferenzen aus Gesundheitsgründen unterbunden. Also man hat ja früher, du hast das sicher auch erlebt, Markus, ist man noch so ein bisschen zusammengestanden und hat auch ein bisschen spüren, wie es einem Bundesrat oder einer Bundesrätin geht. Das ist nicht mehr möglich seither und auch, obwohl die Pandemie längstens vorbei ist, hat man das nicht mehr wieder eingeführt und er hat dort nicht eine gute Rolle gespielt. Er hat dort einfach ein bisschen die Bundesräte vor den Journalisten bewahren. Das finde ich eben, das geht eigentlich zu weit, weil das sollen die Bundesräte entscheiden, ob sie mit uns noch reden oder nicht.
Genau, und er hat natürlich, oder besser gesagt, er steht ein bisschen für eine Entwicklung von dem Amt auch. Ich habe noch seinerzeit, als ich Bundeshauskorrespondent war, den Achille Casanova erlebt, natürlich einen typischen, ja, das klingt jetzt blöd, aber ist irgendwo glücklich, ein leutseliger Tessiner gewesen, der aber sehr, sehr zurückhaltend war und sicher im Bundesrat eine gute Rolle, nämlich eine versöhnliche Rolle immer gespielt hat. Er war eben einer, der für eine gute Stimmung können sorgen. Er war ein guter Kommunikator gewesen, aber doch ein sehr zurückhaltender und hat auch nicht so das Gefühl gehabt, er sei jetzt der Bundesratssprecher. Mich denkt, das ist auch, glaube ich, eine Wortschöpfung, die es damals gar noch nicht so gegeben hat. Nachher ist der Oswald Sick gekommen und der Oswald Sick war auch schon jemand, der sehr, sehr offensiv sein Amt ausgeleitet hat und ist vielleicht auch kein Zufall, weil er vorher auch Pressesprecher war von einem Bundesrat. Und das ist der Casanova meines Wissens nicht gewesen. Der Casanova war vorher Journalist gewesen, beim Tessiner Radio, glaube ich, wenn es mir recht ist, oder Fernsehen. Er ist als Journalist direkt nachher in das Amt hineingekommen. Man hat beim Oswald Sick schon ein bisschen gemerkt, dass da auch ein bisschen, ja, Kommunikation politisierter wird, oder mehr geformt wird, und andere sind wir nicht. Sie hat das auch weiter fortgesetzt. Ich glaube, es ist so ein trauriger Moment und es tut uns wahnsinnig leid, dass er so plötzlich hat müssen sterben. Das ist nicht etwas, wo man erwarten muss, überhaupt nicht. Und er hätte jetzt absolut verdient, noch lang in dem Amt zu sein. Aber vielleicht ist jetzt heute gleich ein bisschen der Zeitpunkt, wo man wieder mal sagt, komm, wir tun auch die Rolle von dem Sprecher vom Bundesrat wieder ein bisschen begrenzen. Weil letztlich, und da hast du ja schon ein paar Mal betont, Dominik, es ist speziell in der Schweiz, dass wir nur 7 Minister haben, und das sind alle, es sind ja immer ein Siebtel von der Regierung, sie sind selber, eigentlich alle ja selber die Regierung, und die sollen direkt zu uns reden, zu uns Journalisten, zu uns, zu dem Volk. Den Sprecher, den brauchen wir nicht im Sinne von irgendwie, wie das in Deutschland ist, oder wie das in Amerika noch ist, oder wo eben der Sprecher eine grosse Bedeutung hat. Ich glaube, es wäre gut, man würde auch wieder ein bisschen abrüsten.
Also, es hat, das habe ich beim Tagesanzeiger gelesen, eine Gesetzesrevision gegeben, 2012, wo eben seine Rolle aufgewertet hat und ihn sozusagen wirklich auch den anderen Departementssprecher ein bisschen wie vorgesetzt hat. Und das finde ich, das ist nicht gut. Das hören wir auch aus dem Departement, dass die oft sagen, ja nein, dann haben sie vor, etwas zu kommunizieren, und dann müssen sie das, dann verlangt der André Simonazzi, dass das wie genehmigt wird. Das ist so die Zeit gewesen, 2012, wo man so von der Einheit der Kommunikation geschwätzt hat und so, wo man das Gefühl hat, es muss alles aus einem Guss sein und darum braucht es da einen Oberbundesratssprecher. Ich glaube, das ist nicht gut, weil die anderen, die 7, die machen auch professionelle Arbeit, und ich glaube eben auch, also der tragische Tod, so tragisch ist, wäre die Möglichkeit, das zu überdenken.
Und trotzdem, um wirklich das zu betonen, ist ein Mann gewesen, der mit unglaublichem Engagement, mit sehr viel Zeitaufwand, mit grossem Glauben an das Land viel, viel Gutes gemacht hat für das Land, viel geschafft hat, viele Sachen, auch gute Geschichten ermöglicht hat. Ich rede jetzt als Journalist. Also von dem her hat sich auf jeden Fall verdient gemacht um unser Land. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Wir haben es vorher angesprochen, die Proteste, die es überall gibt. An den Universitäten haben sich jetzt weiter ausgeweitet. Wie ist da der heutige Stand?
Ja, also die Uni Bern ist auch noch besetzt. Seit gestern Abend rund 100 Studierende sind irgendwie die Uni Bern, Uni Doppler gegangen. Das ist der Teil von der Uni, wo ich daheim war. Da ist zum Beispiel eben das historische Seminar ist dort. Alle die Fächer, die so ein bisschen im Verdacht sind bei diesen
Studenten. Die Hamas-Fächer,
genau. Nein, und es ist auch typisch, oder? In Bern macht man dann das mit einer Woche, 2 Verzögerung, sind wieder alle Vorurteile gegenüber den langsamen Berner sind bestätigt. Nein, und ich habe das Pamphlet gelesen, also da kommt der 7. Oktober natürlich nicht vor, und die Befreiung von den Geiseln kommt auch nicht vor. Das ist also komplett absurd. Dafür fordern wir noch Freiheit für den Kongo und für den Sudan. Ich nehme an, auch dort sind die Juden schuld, dass dort irgendwie die Lage nicht so lustig war. Und eben, man redet halt auch wieder von Genozid, wo da gemacht werden. Das ist eine komplett absurde Geschichte. Ich hoffe, dass die Unileitung da rasch und klar durchgreift. Das wäre das einzig Richtige.
Genau, da sollen Sie sich ein Vorbild nehmen an der ETH Zürich. Wir haben das letzte Woche können berichten. Die haben das sehr gut gemacht, sehr schnell die Polizei gerufen, die Leute rausgerührt, Hausfriedensbruch verzeigt. So muss man mit denen umgehen. Das sind verwöhnte Lausbuben oder Lausmeitli, die eigentlich politisch 0,0 Ahnung haben. Und wenn sie etwas zu sagen haben, sollen sie das einfach in einem Park oder draussen sagen. Aber sie müssen nicht Universitäten besetzen, wo der Steuerzahler eigentlich zahlt, damit Leute, die fast nichts daran zahlen müssen, an ihre Ausbildung, eben eine Ausbildung bekommen. Das ist der Sinn der Universität. Und nicht, dass man sie besetzt und streikt und irgendwelche Idiotenorganisationen, wie zum Beispiel die Hamas, ja, ist eine Mörderorganisation, genau. Durch den Hof machen. Also, ich meine, das ist so grausig, aber eben auch aus Sicht des Steuerzahlers eine Zumutung. Und die Leitungen von diesen Universitäten werden auch gezahlt von uns Steuerzahlern. Ihr habt einen Lohn. Und den Lohn habt ihr nicht selber verdient. Den können wir von uns überweisen, wo über jeden Monat macht euren Job. Das ist unglaublich. Und wenn das noch lange weitergeht, das Theater, müssen wir da auch mal schauen, ob wir nicht politisch mehr Druck machen. Gut, das war es. Bern einfach an dem 13. Mai 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen, das würde uns sehr, sehr freuen. Tönt uns vor allem auch hoch bewerten, wenn ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.